Herzlich willkommen heute zu unserem Gottesdienst hier in Schopfloch. Auch denen, die an den Übertragungsgeräten den Gottesdienst mitverfolgen, ein herzliches Grüß Gott. Ich darf auch ganz herzlich Gemeinschaftspastor Sven Franke begrüßen. Er wird uns die Predigt halten. 1945 endete der Zweite Weltkrieg und 1945 wurden auch die Vereinten Nationen gegründet. Und man hat gedacht, man kann auf dieser Plattform miteinander die Konflikte statt mit Waffen auf dem Schlachtfeld mit Worten ausfechten, dass man die unterschiedlichen Positionen miteinander bespricht und irgendwelche friedlichen Lösungen findet. Wenn wir heute in unsere Welt hineinschauen, dann stellen wir fest, es ist alles anders als friedlich. In Afghanistan haben die Taliban wieder die Herrschaft übernommen und stehen selber wiederum im Konflikt mit dem IS. Taiwan ist angefeindet von China, die dieses Land wieder zurückholen wollen in ihr Reich. Wir denken an Belarus und an die Flüchtlingsströme, die dort drüber geführt werden. Wir denken an den Streit um die Übernahme der Krim durch Russland, wo schon fast die Selbstverständlichkeit da ist. Und wir merken, wie es brennt, auch wenn man an die jüngsten Sätze auch des türkischen Präsidenten hört, wie alles konfliktbeladen ist. Macht wird ausgebaut auf den Schultern der Unschuldigen und wir nehmen das und müssen das hilflos hinnehmen. Dabei braucht es gar nicht die großen Konflikte in der Welt. Wir merken manchmal selber, wie viel Konfliktpotenzial auch bei uns in unseren Beziehungen steckt, auch in unseren Familien, im Miteinander, am Arbeitsplatz und wo auch immer. Wir wissen, wie schnell ein böses Wort ausgesprochen wird und mit einem bösen Wort beantwortet wird. Der Wochenspruch mahnt uns, bei uns ganz persönlich anzufangen, wenn es heißt, lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Wir feiern unseren Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Lasst uns miteinander singen aus dem evangelischen Gesangbuch unter der Nummer 302. Du meine Seele singe, wir singen die Strophen 1 bis 3 und 8.
Thank you.
Lasst uns miteinander beten. Wir beten mit Worten aus Psalm 19 unter der Nummer 708 und lesen im Wechsel zwischen ein- und ausgerückten Zeilen. Die Himmel erzählen die Ehre Gottes. Ein Tag sagt's dem anderen. Ohne Sprache und ohne Worte.
Unhörbar ist ihre Stimme.
Ihr Schall geht aus in alle Lande.
Und ihr Reden ist an den Enden der Welt.
Ja, die Sonne, der Sonne ein Zelt am Himmel gemacht, sie geht heraus wie ein Bräutigam aus ihrer Kammer.
Und freut sich wie ein Held, so auf in ihre Wahrheit.
Sie geht auf an einem Ende des Himmels und läuft um, bis wieder an sein Ende. Das Gesetz des Herrn ist vollkommen. Das Zeugnis des Herrn ist gewiss. Die Befehle des Herrn sind richtig. Die Gebote des Herrn sind lauter und erleuchten die Augen.
Sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie es war im Anfang, jetzt und immer da und von Ewigkeit zu
Herr Jesus Christus, wenn wir die Konflikte dieser Welt wahrnehmen, kann uns Angst und Bange werden. Wir spüren unsere Hilflosigkeit. Wenn wir die Konflikte in unserem persönlichen Umfeld wahrnehmen, dann merken wir, wie schwer es ist, wieder in ein gutes Miteinander zu kommen. Wir kommen heute Morgen vor dich mit unseren Herausforderungen des Alltags, unseren Sorgen, Ängsten und verfahrenen Situationen. Wir bitten dich, begegne uns in deinem Wort, lass es uns Orientierung sein für die Woche, die heute begonnen hat. Wir kommen aber auch vor dich mit unserer Freude über die Dinge, die uns gelungen sind, mit dem Dank für die Menschen, die uns Begleiter sind. Wir bringen vor dich Dank und Bitte. Wir kommen zu dir, weil wir keinen anderen haben, zu dem wir sonst kommen könnten. Du hast Worte des ewigen Lebens und wir haben geglaubt und erkannt, dass du bist Christus, des lebendigen Gottes Sohn. Amen. Lasst uns miteinander und füreinander in der Stille beten.
Wenn ich dich anrufe, so erhörst du mich und gibst meiner Seele große Kraft. Amen.
Wir nehmen wieder Platz und singen miteinander. Der einzige, das Lied wird hier auf dem Beamer angezeigt.
Du bist heilig. Wir hören die Schriftlesung Epheser 6, die Verse 10 bis 17. Zuletzt seid stark in dem Herrn und in der Macht seiner Stärke. Zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen, sondern mit Mächtigen und Gewaltigen, nämlich mit den Herren der Welt, die in dieser Finsternis herrschen, mit den bösen Geistern unter dem Himmel. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr an dem bösen Tag Widerstand leisten und alles überwinden und das Feld behalten könnt. So steht nun fest, umgürtet an euren Lenden mit Wahrheit und angetan mit dem Panzer der Gerechtigkeit und an den Beinen gestiefelt, bereit einzutreten für das Evangelium des Friedens. Vor allen Dingen aber ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr auslöschen könnt alle feurigen Pfeile des Bösen, und nehmt den Helm des Heils und das Schwert des Geistes, welches ist das Wort Gottes. Wir singen jetzt aus dem Roten Liederbuch unter der Nummer 939 das Lied »Ein Leben gegeben«.
Thank you. wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch allen. Vielen Dank für die Einladung. Schön, dass ich hier mal die Predigt halten darf. Das freut mich wirklich sehr und freut mich auch, dass so viele Leute dabei sind. Und auch herzliche Grüße an die Leute, die online zuschauen. Richtig schön, dass wir hier zusammengekommen sind. In der Vorbereitung für heute habe ich mal in den Jahreskalender geschaut, der Evangelischen Kirche, was denn heute im Predigtplan steht. Und dann habe ich gesehen, tatsächlich Matthäus 10 ab Vers 34. Und dann wusste ich schon, okay, Matthäus 10, das ist die Aussendungsrede an die Jünger. War ich schon neugierig, eine der fünf großen Reden von Jesus im Matthäus-Evangelium. Und dann habe ich mal geschaut, was da steht. Und ich lese euch das mal vor, und zwar aus der Neuen Evangelistischen Übersetzung. Die finde ich ganz gut, die ist ein bisschen besser zu lesen, finde ich, aber trotzdem noch nah genug am Urtext. Und ich lese vor ab Vers 34, das ist heute im Predigtplan dran. Denkt nicht, dass ich gekommen bin, Frieden auf die Erde zu bringen. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert, sagt Jesus hier. Ne? Ich bin gekommen, den Sohn mit seinem Vater zu entzweien, die Tochter mit ihrer Mutter, die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Die eigenen Angehörigen werden zu Feinden. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Und wer nicht sein Kreuz aufnimmt und mir folgt, ist es nicht wert, mein Jünger zu sein. Wer sein Leben festhalten will, wird es verlieren. Wer sein Leben aber meinetwegen verliert, der wird es finden. Steile Aussage, habe ich mir gedacht, und ich habe mich so gefragt, wie lege ich das jetzt aus? Was mache ich da jetzt draus mit so einer Aussage von Jesus? Was sage ich da dazu? Was sagt es uns? Was sagt es mir für mein Leben? Was kann ich euch für euer Leben vielleicht hier mitgeben? Und dann habe ich ein bisschen weiter recherchiert und wir haben vorher schon den Wochenspruch für diese Woche gehört. Der steht in Römer 12, Vers 21 und da bin ich so ein bisschen dran hängen geblieben. Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem, steht dort. Und das ist mir so hängen geblieben und ich habe mich gefragt, wie passt das zusammen? Wie passen diese Texte jetzt zusammen? Matthäus 10, diese Aussage und Römer 12, diese Aussage. Jesus, der hier knallhart eine Aussage macht, der sagt, Konflikte sind gar nicht vermeidbar. Wie passt es zusammen mit, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem? Und ich habe mich entschlossen, heute Kapitel 12 im Römerbrief als Basis zu nehmen für die Auslegung von dem Matthäustext. Denn der Paulus hier in Kapitel 12 im Römerbrief, finde ich, erklärt erstaunlich gut, ja, was gesagt wird im Matthäusevangelium, worum es denn eigentlich geht. Und Paulus fängt hier in Kapitel 12 mit der Kernaussage an, in Vers 2, wir als Christen sollen unser Denken verändern lassen, steht dort. Vers 2, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Und eigentlich beginnt Paulus seine Argumentation ja früher in Vers 1 schon. Und da sagt er, unser Leben soll ein lebendiger Gottesdienst sein. Ich lese euch Vers 1 mal vor. Weil Gott uns solches Erbarmen geschenkt hat, liebe Geschwister, ermahne ich euch nun auch, dass ihr euch mit Leib und Leben Gott als ein lebendiges und heiliges Opfer zur Verfügung stellt. An solchen Opfern hat er Freude. Und das ist der wahre Gottesdienst. Also Paulus fängt damit an und sagt, unser Leben gehört gar nicht uns selbst. Das ist eine steile Aussage, wenn wir mal drüber nachdenken. Ich meine, heute gehen wir ja oft hin und sagen, ja, wir machen das Beste aus unserem Leben, oder? Wir wollen gut leben. Wir wollen das Beste draus machen. Wollen es uns ein bisschen selbst erfüllen, wollen ja unsere Hobbys pflegen, am besten am Ende des Lebens noch den Kindern Haus oder Acker vermachen und dann sind wir ja erlöst und gerettet in Jesus. Aber Paulus sagt hier ganz klar, unser Leben ist nicht nur ein gutes Leben, wir leben nicht nur für uns selbst, sondern unser Leben soll ein Opfer sein. Wir sollen unser ganzes Leben Gott zur Verfügung stellen. Unser Leben gehört Gott. Wir sollen quasi sagen, du, Gott, darfst mit meinem Leben machen, was du willst, was du damit anfangen möchtest. Dir gehört alles, meine Zeit, meine Ressourcen, mein Geld, alles gehört Gott. Und es bedeutet auch, Gemeinde oder Gottesdienst kann nie nur ein Hobby sein. Kirche kann nie nur Hobby sein. Christsein soll unser ganzes Leben bestimmen. Meine Arbeit bestimmen, meine Entscheidungen, meine Familie bestimmen. Und mir ist schon klar, also im Alltag ist das nicht jeden Moment spürbar. Das ist nicht jeden Tag so, dass ich das direkt auf den Punkt bringen kann. Aber die Grundeinstellung soll so sein. Und fürs Verständnis geht dann Paulus in Vers 2, den habe ich eben vorgelesen, nochmal einen Schritt zurück. Weil wenn wir das tun, ja, wenn wir uns anstrengen, ein gottgefälliges Leben zu leben, wenn wir sagen, ja, mein Leben soll ein Gottesdienst sein, wenn wir das tun und wenn wir unser Leben hingeben, und ihr merkt das schon, dann wird es schnell zu so einer Art Werksgerechtigkeit. Dann versuchen wir das doch zu machen. Dann versuchen wir, besonders gute Christen zu sein. Dann versuche ich, mich einzubringen. Dann versuche ich, viel zu machen. Ja? Und dieses Machen, wenn das alleine da ist, dann wird das zu einer Werksgerechtigkeit. Egal, was es ist, ja? Egal, wo wir uns einbringen in Gemeinde, sei es Kinderkirche, Orgelspielen, Lesungen halten, was auch immer. Ja? Und Paulus sagt, wir müssen einen Schritt zurückgehen nochmal. Wir müssen unser Denken verändern lassen. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern. Und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Die Thematik fängt also einen Schritt früher an. Es fängt beim Denken an. Und das Denken verändert unser Handeln. Dieser Zusammenhang, der ist nicht neu. Paulus ist auch nicht der Erste, der den so aufzeigt. Und falls ihr euch inzwischen fragt, was hat das eigentlich mit dem Matthäus-Evangelium zu tun? Ich komme da noch drauf. Ja, ich komme da noch drauf. Schauen wir uns erst Paulus an. Wie kommt er zu seiner Aussage in Vers 21? Lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Und da, Vers 2, fängt alles im Kopf an, mit einem veränderten Denken, mit einer veränderten Einstellung, ein verändertes Mindset, wie man heute sagt. Und ich weiß nicht, wie euch das geht, wie Ihnen das geht. Ob es in Ihrem Leben schon mal einen Moment gab, in dem sich Ihr Denken komplett verändert hat. Ob Sie so einen Moment haben, wo Sie sagen, ja, das war der Moment, da hat sich mein Denken um 180 Grad gedreht. Ja, eine Erkenntnis, ein Moment, wo das so war. In der Menschheitsgeschichte gab es das immer wieder. Ja, denken wir nur an Kolumbus, ja, der dann über den Atlantischen Ozean gesegelt ist und plötzlich einen ganz neuen Kontinent, zwei neue Kontinente entdeckt hat. Ja. Oder Albert Einstein, der mit seiner speziellen und später 1915 mit seiner allgemeinen Relativitätstheorie das Denken in der Physik komplett auf den Kopf gestellt hat. Zusammen mit Heisenberg ein paar Jahre später. Mein Denken zum Beispiel hat sich verändert durch meine Eheschließung. Ja, mit meiner Frau, als wir geheiratet haben und dann später, als wir einen Paul bekommen haben, unseren Sohn, da verändert sich das Denken. Und das Denken ist jetzt ein ganz anderes. Mein Verhalten ist ein anderes. Ich kann ja nicht mehr nur für mich entscheiden. Ja, bis ich 25 war, bis wir geheiratet haben, war ich sehr stolz drauf, alles selber zu entscheiden. Ich habe immer alles selber entschieden, immer selber gewusst, was richtig ist oder falsch ist oder vielleicht auch nicht gewusst, aber trotzdem entschieden. Ja, und da war ich sehr stolz drauf und das war mir ganz wichtig. Aber wenn man verheiratet ist, dann verändert sich das Denken plötzlich. Man kann nicht mehr alles selber entscheiden. Man muss plötzlich andere Dinge berücksichtigen und das Leben von dem anderen Menschen noch mitdenken. Ja? Und mit einem Kind ist es sowieso noch viel mehr. Diejenigen, die Kinder haben unter euch, die werden das wissen. Und es ist ganz klar, Denken und Gefühle prägen unsere Sicht auf die Welt und damit auch auf unser Handeln. Und Paulus sagt das, es fängt im Denken an. Es fängt im Denken an, dass unser Leben ein Opfer wird. Und dieses neue Denken, das uns Jesus geben möchte, das uns der Heilige Geist geben möchte, das hilft uns zu unterscheiden, was ist gut, was gefällt Gott, was ist Gottes Wille und was führt zum Ziel. Ja, alles Dinge, die in Vers 2 stehen. Und damit müssen wir uns immer wieder auseinandersetzen. Es ist nicht, dass wir sonntags hierher kommen und hier im Gottesdienst sitzen und uns die Predigt anhören. Das ist nicht alleine, was Gott gefällt. Ja, wenn wir dann rausgehen und unser Alltag unter der Woche hat nichts damit zu tun. Sondern mit Jesus Leben ist allumfassend. Unser ganzes Leben soll ein Gottesdienst sein, der Gott gefällt. Unser ganzes Leben soll von unserem veränderten Denken geprägt werden. Und dann komme ich zum zweiten Punkt meiner Predigt, Gemeinde als Körper. Wir dürfen das nicht missverstehen. Das heißt nicht, dass jeder alles können muss. Wir ergänzen uns gegenseitig. Und das zeigt Paulus in den folgenden Versen auf. Ab Vers 4, da sagt er, die Gemeinde ist wie ein Körper. Keiner soll sich überheben, schreibt er dort. Und sagen, ich kann das aber besonders gut. Ich kann ja alles. Ich bin besonders fleißig. Ja? Sondern Paulus sagt, wir haben unterschiedliche Begabungen. Und wir sehen das im Kleinen wie im Großen. Ja, Predigen zum Beispiel. Ja. Heute darf ich hier predigen, da bin ich, wie gesagt, sehr dankbar. Sonst predigt vielleicht der Pfarrer Platz hier. Aber wenn alle nur predigen würden und keiner würde die Kirchenbänke mal renovieren oder das Dach flicken, niemand würde Orgel spielen, dann wäre es hier ganz schön langweilig im Gottesdienst. Wir haben ganz unterschiedliche Begabungen, ganz unterschiedliche Talente, Einstellungen, Sichtweisen auch auf die Dinge. Und wir sehen das auch im Großen, auch weltweit. Wenn alle Gemeinden so wären wie die Kirchengemeinde hier oder wie die Liebenzeller hier im Ort, dann würden wir weltweit wahrscheinlich sehr wenig Menschen erreichen. Das ist richtig für hier, für Schopfloch. Aber weltweit gibt es so viele unterschiedliche Gemeinden, so viele unterschiedliche Einstellungen, die ganz unterschiedliche Menschen erreichen. Angefangen bei Megachurches in den USA, die sonntags tausende Menschen erreichen, oder kleine Hauskirchen irgendwo in Südamerika, die 5 oder 10 Leute erreichen. Untergrundgemeinden in China, Nordkorea oder islamischen Ländern. Da gibt es charismatische Gemeinden, da gibt es konservative Gemeinden, evangelische, katholische, orthodoxe Gemeinden. Und überall wird Gottes lebendig machendes Wort verkündet. Und Paulus sagt, das ist auch wichtig. Denn keiner kann alles alleine. Keiner kann für sich allein beanspruchen, die Wahrheit in den Händen zu halten. In der Vielfalt liegt die Kraft der Gemeinde. Weltweit und vor Ort. Und keiner kann für sich behaupten, wenn alles so wären wie ich, dann wäre die Gemeinde aber perfekt. Wenn alle sich so einbringen würden wie ich, dann wird's aber laufen. Das funktioniert nicht. Weil ich habe es eben schon angedeutet, was wäre, wenn alle nur gut reden könnten? Dann wäre die Verwaltung in ein paar Tagen am Ende. Dann würde ich am Montag im Kindergarten kommen und die Türen wären verschlossen. Ja? Und ich müsste selber gucken, was ich mit dem Paul mache. Ja? Oder die Diakonie, die so einen wertvollen Dienst leistet. Jeder hat unterschiedliche Begabungen. Fazit, es braucht diese Unterschiedlichkeit. Umgekehrt aber, nicht, dass jetzt jemand denkt, mich braucht es nicht. Ja? Ja, die anderen, die sind bestimmt toll begabt. Und ich, was mache ich denn noch? Es ist wichtig, dass wir auf der Suche bleiben. Dass sie überlegen, dass du überlegst, wo ist denn mein Talent? Was kann ich denn gut? Wo bringe ich mich ein? Wo wird mein Leben zu einem besonderen, lebendigen Opfer? Das ist die Herausforderung, die Paulus hier auch aufstellt. Kirchengemeinde kann nur erfolgreich sein, wenn viele Leute sich einbringen. Jeder mit seinen Begabungen und jeder mit seinen Stärken. Und es ist ganz deutlich sichtbar. Dort, wo sich viele Menschen einbringen. Und ich denke, es ist hier in Schopfloch in der Kirchengemeinde so, es ist in Oberiflingen in der Kirchengemeinde so, das ist ganz deutlich sichtbar, wo Menschen ein Herz dafür haben, neue Konzepte ausprobieren, ja, sich überlegen, was ist richtig hier im Dorf, was ist richtig an meinem Ort, an meinem Arbeitsplatz, wie kann ich Zeugnis abgeben? Dort ist Gemeinde lebendig. Dort kommen Menschen zum Glauben. Dort kommen Menschen in den Gottesdienst und lassen sich mal einladen. Dort kommen Menschen mit Gott in Verbindung. Dort verändert sich das Leben von Menschen und dort verändert sich in der Folge auch das Leben von anderen Menschen und auch das Denken von anderen Menschen. Und es ist sichtbar in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer mehr, dort wo das so ist, wo Menschen ihr Denken von Jesus verändern lassen, dort wo sie ein Herz für die Sache haben, dort blüht Gemeinde auf. Und ich bin froh und ich finde es schön, dass man das hier in Schopfloch, dass man das in Oberiflingen so sieht, dass das sichtbar ist, dass da eine Lebendigkeit ist. Das sind Adventswege, das sind Anspiele, das sind Erntedankgottesdienste, Kindergartenarbeit, Diakonie und so weiter und so fort. Dort bringen sich Menschen ein. Ich habe in der Aufzählung immer Unteriflingen vergessen, gell? Das will ich nicht unterschlagen an dieser Stelle, einfach nur, dass es gesagt ist. Ist selbstverständlich mitgemeint, ja. Aber man sieht es hier in der Region, in der Gesamtkirchengemeinde Oberiflingen, dass das so ist, dass hier Menschen sind, die ein Herz dafür haben. Und man sieht es umgekehrt an anderen Orten, an anderen Gemeinden, wo das nachlässt, dass es einen anderen Weg nimmt. Und ich weiß nicht sicher, woran das liegt. Wenn ich das wüsste, dann hätte ich vielleicht ein Patentrezept. Ne? Aber es kann sein, dass es zu Streit kommt, dass es Dissonanzen gibt, dass es vielleicht auch eine Art von Bequemlichkeit einen Einzug hält. Vielleicht sogar von Faulheit. Wir haben es nachher im Text nochmal davon. Das sagt Paulus das. Wo einfach diese Begeisterung nachlässt. Vielleicht auch falsche Vorstellungen. Ja, dass man sagt, wir wollen immer professioneller werden. Wir wollen es noch besser machen. Ja? Wir lagern alles an Hauptamtliche aus. Wir haben ja einen tollen Pfarrer, der macht viele gute Sachen. Wir holen uns noch einen Jugendreferenten. Und wenn der dann da ist, dann muss ich weniger machen. Aber das ist immer schlecht. Gemeinde, Kirche lebt davon. Das sehen wir im Text. Von Buntheit und von Vielfalt. Ein Pfarrer alleine kann keine Kirche schmeißen. Ein Pastor keine Gemeinde. Ein Jugendreferent keine Jugendarbeit. Wir müssen alle zusammenarbeiten, zusammen weiterentwickeln, dran sein. Und ich bin froh, dass wir in Schopfloch und in Iflingen Gemeinden haben, die nach vorne gehen, die sich Gedanken machen, wo Menschen sich einsetzen, die fragen, ob etwas Gottes Wille ist, wie es im Text steht, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Die wie ein funktionierender Körper, und das ist das Bild, das Paulus hier im Folgenden gebraucht, wie ein funktionierender Körper zusammenarbeiten und sich ergänzen. Das sieht man in der kleinen Gemeinde, das ist wie ein Körper, aber auch in der weltweiten Gemeinde, das ist wie ein Körper. Wir brauchen einander. Ja, Paulus sagt es an anderer Stelle noch viel deutlicher. Es geht nicht, dass die Hand sagt, ja, ich mach's halt alleine, oder das Auge sagt, ja, ich kann schon alles alleine machen. Wir brauchen den ganzen Körper in seiner Ganzheit. Dann komme ich zum dritten Punkt der Predigt. Verändertes Denken basiert auf Liebe. Paulus zählt im Folgenden ein paar Gaben auf. Ja, ganz praktisch, ihm geht es ums Predigen, um Seelsorge, Diakonie und so weiter. Aber ab Vers 9 fasst er nochmal zusammen. Das Wichtigste sind nicht die einzelnen Gaben, sondern wie wir das alles machen. Alles muss in Liebe geschehen, sagt er dort. Und das ist das veränderte Denken. Wenn wir unser Denken nicht verändern lassen, dann denken wir irgendwann in strategischen Zusammenhängen. Dann denken wir irgendwann strategisch, ja, und fangen an, uns zu neiden. Und dann fragen wir, wer kann was besser? Wer ist vielleicht beliebter? Bei wem kommen mehr Leute? Wer hat mehr Erfolg in dem, was er tut? Was wird eher wahrgenommen? Ja, das ist ein großes Problem von uns Predigern manchmal. Ich weiß nicht, Pfarrern weiß ich nicht, vielleicht auch. So das Predigen, ja, wenn ich heute gepredigt habe, dann ist die Predigt vorbei. Und im besten Fall nehmt ihr noch was mit für die Woche. Ja, aber wenn ich in einem halben Jahr mal noch frage, was der Inhalt meiner Predigt war, erfahrungsgemäß, ja, ist dann da nicht mehr so viel da. Das sieht man nicht so sehr, was Pastoren machen. Und wenn jetzt jemand das Dach flickt, ob das geflickt ist oder nicht, das merkt man. Ob die Technik einen guten Job macht heute oder nicht, ja, das merkt man. Da bleiben Sachen, die sind greifbarer vielleicht. Wenn die Liebe also nicht da ist, wenn unser Denken nicht verändert ist, dann fangen wir an, in strategischen Zusammenhängen zu denken und uns gegenseitig zu neiden. Und deshalb sagt Paulus ab Vers 9, die Liebe muss echt sein, ohne Heuchelei. Verabscheut das Böse, haltet am Guten fest. Seid einander in herzlicher, geschwisterlicher Liebe zugetan. Übertrefft euch in gegenseitigem Respekt. Das ist der Punkt. Das kann nur durch verändertes Denken geschehen. Und dann weiter in Vers 11, werdet im Fleiß nicht nachlässig. Lasst den Geist Gottes in euch brennen und dient so dem Herrn. Freut euch, weil ihr Hoffnung habt. Bleibt standhaft in der Bedrängnis, seid andauernd im Gebet. Und da sehen wir schon die erste Verknüpfung zu unserem Matthäus-Text. Es gibt Bedrängnis. Es wird Bedrängnis geben. Es ist nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen. Auch nicht, wenn wir die Liebe zueinander haben. Die Liebe untereinander ist da, aber von außen kann trotzdem Bedrängnis kommen. Und Paulus weiß, wovon er redet. Paulus schreibt ja an Leute, die im Römischen Reich leben. Und das Römische Reich war für die Antike geprägt von Toleranz. Aber die Christen haben halt auch ausgezeichnete Sündenböcke hergegeben. Da war Verfolgung da, da war Anfeindung da und so weiter. Ja, es gibt Widerstand. Und Paulus schreibt, bleibt trotzdem standhaft in der Bedrängnis. Bleibt beständig im Gebet. Das ist übrigens auch was ich sehr schätze, dass wir gemeinsam hier in Schopfloch und deutschlandweit die Allianz Gebetswoche haben, dass wir das Jahr starten als Zeichen gemeinsam im Gebet. Und ich möchte euch da alle einladen, ja. Weiß nicht, ob ihr da dabei seid, ob ihr damit was anfangen könnt, ja. Auch die Jüngeren, die heute da sind. Macht euch mal Gedanken, wie kann sowas aussehen? Wie könnte sowas ablaufen, dass ihr Interesse habt, dass wir gemeinsam hinstehen und eine Woche beten? Ist eine super Sache, aber ich schweife ab. Freut euch, wenn ihr Hoffnung habt. Bemüht euch um Gastfreundschaft. Gastfreundschaft, auch so ein wichtiges Thema, auf das ich leider heute nicht tiefer eingehen kann. Das wäre nochmal eine ganze Predigt wert. Und danach greift er diese Thematik, also Paulus, die Thematik aus dem Matthäusevangelium auf. Segnet eure Verfolger. Segnet eure Verfolger. Jesus spricht in Matthäus 10 eine Tatsache aus. Es wird Konflikte geben. Es gibt Konflikte, auch innerhalb der Familie. Wenn das Denken verändert wird. Wenn wir anders denken, wenn wir fundamental unser Mindset ändern lassen von Gott, dann kann es zu Konflikten führen. Nach außen, aber auch innerhalb der Familie, auch im engsten Freundeskreis. Wenn Eigennützigkeit nicht mehr an erster Stelle steht. Wenn die Frage, was Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt, höher steht als alles andere, dann kann es unter Umständen schnell zu Konflikten führen. Und ich mache mal ein paar provokante Beispiele und die sind jetzt wirklich aus der Luft gegriffen. Ja? Aber nehmen wir mal an, Hausbau. Ja, die Standardeinstellung ist, ja, ich baue mit 30 mein Häusle und gucke, dass ich es mit 50 abbezahlt habe. Aber wie könnte die Frage noch aussehen? Zu fragen, was ist denn Gottes Wille und wie kann das Gott dienen? Wie kann das Frucht bringen? Wie kann das ein Opfer sein, auch für Gott und nicht nur für mich? Wie kann mein Haus Gott Freude machen? Was führt zu seinem Ziel? Und dann kann man sich verschiedene Fragen stellen. Es kann unterschiedlich aussehen. Also kann ja sein, dass jemand sagt, ein paar Quadratmeter weniger reicht auch. Und dieses Geld, das gebe ich an einen guten Zweck. Kann aber auch sein, dass jemand zum gegenteiligen Ergebnis kommt und sagt, naja, ein paar Quadratmeter mehr. Und dann habe ich ein größeres Esszimmer, dann kann ich Menschen einladen. Und hier, wie es im Text steht, Gastfreundschaft üben. Menschen zu mir nach Hause einladen. Oder es kann sein, dass sich jemand denkt, Mensch, vielleicht gucken wir nicht allein auf die einzelnen Zimmer, sondern wir stellen mehr die Familie in den Mittelpunkt. Was bringt denn Familie zusammen? Und das ist ein hochaktuelles Thema in unserer Zeit. Ja, dass wir Gemeinschaftsräume haben, gemeinsam essen können, gemeinsam im Wohnzimmer sein können. Oder ich nehme noch mal ein Beispiel raus. Wie ist es denn beim Erbe? Ja? Ein spannendes Thema, gell? Ich gehe da heute nicht umfänglich drauf ein, aber die Denkweise ist ja meistens, dass man sagt, wie kann ich meinen Kindern am meisten Geld vererben oder am meisten Sach vererben? Ja? Wie mache ich das steuerlich am besten und dann mit Schenkungen? Und dann kann man sich ja beraten lassen. Aber auch da wieder die Frage, was ist Gottes Wille? Was ist gut? Was führt zum Ziel? Und ich sage nicht, dass man seinen Kindern nicht viel vererben kann. Ja? Also das habe ich damit nicht gesagt, sondern ich sage, man muss vielleicht mit diesem Mindset mal rangehen und mal überlegen, was ist denn tatsächlich richtig. Es geht weiter bei den Sonntagen. Ja, stellt euch vor, es geht bei der Frage, wie ich meinen Sonntagvormittag verbringe, nicht mehr nur darum, was mir gefällt, sondern was die Gemeinde zum Ziel führt. Und es sind ja nur die großen Fragen. Ja, jetzt habe ich ein paar provokante Sachen vielleicht rausgegriffen. Aber die Zeit zum Beispiel, die ich für eine Lesung investiere, für ein Orgelspiel, für den Adventsweg, für die Kinderkirche, was auch immer, die könnte ich ja auch in meine eigene Familie investieren. Die könnte ja auch meinen eigenen Hobbys zugutekommen. Es ist immer auch ein Abwägen. Und wie gesagt, versteht mich nicht falsch, nicht, dass wir unseren Kindern nichts vererben dürfen, dass wir sonntags nicht einen Ausflug zum Bodensee runter oder nach Straßburg rüber machen sollen. Aber wir sollen... Wir dürfen unser Denken neu prägen und verändern lassen. Was ist denn wirklich wichtig? Wir haben doch in Jesus schon alles geschenkt bekommen. Wir leben bereits das ewige Leben. Und letztlich geht es darum, aktives Christsein bedeutet, dass wir Opfer bringen wollen auch. Weil wir neu, weil wir anders denken. Und das stößt unter Umständen nicht nur auf Wohlwollen. In der Familie und außerhalb. Und da haben wir es in Deutschland noch relativ leicht. Im besten Fall sagen Leute, ja, das ist eine gute Sache, das unterstützen wir, dass du dich da kirchlich einbringst, das ist ja schon in Ordnung. Ja, und im schlimmsten Fall wird man belächelt oder gibt es um die ein oder andere Sache ein bisschen Zank. Aber wir müssen nur ein paar Ländergrenzen weiterschauen. Vor einem halben Jahr war Gerhard Pfeiffer von Open Doors da. Und da werden Menschen in anderen Ländern nicht nur belächelt. Da bleibt es nicht nur bei einem Konfliktgespräch. Sondern da gehen Menschen ins Gefängnis, da wird das Leben von Menschen bedroht. Einfach, weil sie ihr Denken haben verändern lassen. Weil sie Gott ins Herz geschlossen haben. Und ganz eindeutig sagen, diesem Jesus, dem folge ich nach. Auch wenn es mich wirklich was kostet. Auch wenn es mich wirklich ein Opfer kostet. Menschen sind bereit dafür, im wahrsten Sinne des Wortes, ihr Leben aufzugeben. Und das ist nicht abstrakt oder vor uralten Zeiten oder ganz, ganz weit weg. Das sind alles Länder, die können wir in 20 Stunden mit dem Flugzeug erreichen. Für Nordkorea gibt es Touristenvisas, da kann man 2 Wochen hinfliegen und sich rumführen lassen. Ja, China, da ist Christenverfolgung. Aber wie wird es denn in Deutschland aussehen, wenn wir nicht mehr handeln könnten, wenn unsere Firmen dort nicht mehr hinexportieren könnten oder nicht mehr dort produzieren könnten? Und gleichzeitig sind dort Christen in Straflagern, weil sie sich weigern, ihren Glauben zu verraten. Das ist durchaus eine Realität heute und vielleicht sogar mehr als zur Zeit von Paulus damals. Und Jesus zeigt diese Konsequenzen auf. Ganz radikal, ganz eindeutig. Jesus zeigt die Konsequenzen auf. Hier ist es vielleicht entspannter. Aber Jesus sagt auch, dass man sich entscheiden muss. Die Nachfolge gibt es nur ganz oder gar nicht. Und das ist dann in der Folge auch eine Frage für uns. Ist unser Leben ein gottgefälliger Gottesdienst? Oder ist Kirche nur ein Hobby, das wir sonntags pflegen? Weil die Mutter schon nahe gegangen ist. Weil der Opa schon nahe gegangen ist. Ja, wir sind halt Kirchler, wir sind halt liebe Zeller. Das gibt es in jeder Kirche, das gibt es in jeder Gemeinde. Menschen, die aus Tradition irgendwo hingehen. Ist Kirche ein Hobby oder ist Christsein etwas, das unser Herz brennen lässt, wie es Paulus hier schreibt? Jesus sagt, es wird zu Konflikten kommen. Du musst dich entscheiden. Und Paulus zeigt uns, wie wir mit diesen Konflikten umgehen können. Und er schreibt da ab Vers 14, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Und dann ab Vers 17, vergeltet niemandem Böses mit Bösem, bemüht euch um ein vorbildliches Verhalten gegenüber jedermann. Soweit es irgend möglich ist und soweit es auf euch ankommt, lebt mit allen Menschen in Frieden. Wenn ein Feind hungrig ist, gib ihm zu essen. Wenn er Durst hat, gib ihm zu trinken. Denn wenn du das tust, wirst du ihn zutiefst beschämen. Und dann kommt unser Vers, Vers 21, lass dich nicht vom Bösen besiegen, sondern besiege das Böse mit Gutem. Wenn es in unserem Umfeld Konflikte oder Spaltungen oder Spannungen gibt, in der Familie, im Freundeskreis, auf Arbeit, dann sind wir aufgefordert, das Böse mit Gutem zu überwinden. Das ist die Herangehensweise, die Paulus uns hier ans Herz legt. Es mag Streit geben, es mag Konflikte geben, aber wir können einen Schritt aufeinander zumachen. Es muss diese Spaltung nicht geben, es muss diese Spannung nicht geben, nicht zwischen uns, nicht in der weltweiten Gemeinde, nicht vor Ort, aber auch nicht zu anderen Menschen. Wir als Gemeinde, aber auch als Einzelne sind aufgefordert, unser Denken, unsere Einstellung, unser Handeln durch Christus verändern zu lassen und das Böse mit Gutem zu überwinden. Amen. Ich möchte noch ein Gebet sprechen. Lieber Herr Jesus, vielen Dank, dass du uns magst, dass du uns liebst und dass du uns gerettet hast. Danke, dass du unser ganzes Leben verändern willst und dass nicht wir das tun müssen, sondern dass du es tust durch deinen Heiligen Geist, dass du immer an unserer Seite bist. Und Herr, dort, wo es Spannungen gibt, dort, wo es vielleicht Konflikte gibt, weil wir zu dir stehen, dort bitte ich dich, dass wir einfach das tun können, was Paulus uns hier ans Herz legt, dass wir voller Liebe aufeinander zugehen können. Ich möchte dir danken, dass du an unserer Seite bist und dass du uns die Kraft dazu geben möchtest. Amen.
So, als nächstes Lied singen wir, das Gute hat in alle Ewigkeit das letzte Wort. Das fasst den Vers, den Wochenspruch und auch die Predigtaussage auf. Auch wenn das Lied weniger bekannt ist, denke ich, kann man eine Passage auf jeden Fall gleich mitsingen. Die machen wir mal vorne weg. Das geht auch ohne, dass man den Text sieht, ist nur eine Zeile. Wir überwinden das Böse mit Gutem. Ich sing's mal vor und dann dürft gerne alle mitsingen.
Wir überwinden das Böse mit Gutem. Wir überwinden das Böse mit Gutem.
Und
wir
könnte auch damit singen, aber das kommt auf jeden Fall zwischendrin immer mal wieder.
Lasst uns miteinander beten. Du Gott des Lebens, hineingestellt hast du uns in diese Welt. Die Schöpfung ist voller Wunder. Die Liebe unseres Nächsten macht uns glücklich. Die Sorge um die Zukunft bedrückt uns. Bleib an unserer Seite und höre uns. In diesen Wochen wird eine neue Bundesregierung gebildet. Gib Weisheit, damit die Gewählten einander achten, damit sie die Gerechtigkeit und den Frieden lieben, damit sie für das Wohl der Menschen handeln, Wir danken dir für alle, die in der Stadt, die der Stadt Bestes suchen. Wir bitten dich, erhöre uns. In diesen Tagen sind pflegende Ärztinnen und Ärzte weiter gefordert. Gib Kraft und Zuversicht, damit ihre Arbeit wohltut und heilt, damit die Kranken Geborgenheit und Hoffnung erfahren, damit wir einander gut tun und füreinander sorgen. Wir danken dir für alle, die anderen beistehen. Wir bitten dich, erhöre uns. Täglich versammeln sich Christen in aller Welt. Wir beten besonders für unsere Missionarsfamilien, Familie Schmid in Taiwan, Familie Kepler in Kolumbien. Gib ihnen und uns den Heiligen Geist, damit wir dein Wort hören, damit wir deine Liebe bezeugen, damit wir Zeichen deines Friedens werden. Wir danken dir für die Menschen, die du uns an die Seite stellst und mit denen wir zusammen deine Gemeinde sind. Wir bitten dich für alle, die zu uns gehören, für alle, die unserem Herzen nahe sind. Du Gott des Lebens, hineingestellt hast du uns in diese Welt. Durch Jesus Christus, deinen Sohn, bitten wir dich für uns und deine Welt. Erhöre uns. Amen. Gemeinsam beten wir. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz. Es gibt noch einige Dinge bekannt zu geben. Zunächst bedanke ich mich ganz herzlich bei allen, die bei diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Sven, vielen Dank für deine Verkündigung, das Umdenken, das uns immer wieder herausfordert. Herzlichen Dank. Vielen Dank auch Deborah Kohler und Nina Kugler für die Begleitung, musikalische Begleitung im Gottesdienst. Danke auch der Technik, dass ihr das immer wieder auch auf die Reihe bringt. Herzlichen Dank allen, die beteiligt waren. Vielen Dank auch bei der Schriftlesung und. Und dann müsste man jetzt auch noch vielen anderen danken, die nämlich jetzt das, was im Anschluss geplant ist, vorbereitet haben. Ich lade ganz herzlich ein, jetzt nicht einfach zu sagen, ha, jetzt gehe ich schnell nach Hause, sondern dass man sich noch Zeit nimmt. Es gibt noch Hefezopf und es gibt einen Kaffee und es gibt ein wunderschönes Wetter. Und wie könnte man das besser genießen als im Gespräch miteinander? Ganz herzliche Einladung, noch miteinander ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank auch für das Opfer, das Sie am letzten Sonntag eingelegt haben in Höhe von 228,50 Euro. Es war laut Beschluss des Oberkirchenrats für die Diakonie bestimmt. Das Opfer, das Sie heute einlegen, ist für den Jugendreferent, die Jugendreferentin bestimmt. Herzliche Einladung auch am nächsten Sonntag zum Gottesdienst hier um 9 Uhr. Heute Nachmittag um 14 Uhr findet eine besondere Veranstaltung in der Iflinger Halle statt, ein besonderer Gottesdienst mit Wilhelm Bunz. Er ist bekannt als der Bibelraucher und wird aus seinem Leben erzählen. Also herzliche Einladung für heute Nachmittag. Die Halle hat Fenster, von daher kriegt man auch das schöne Wetter auch in der Halle noch mit. Die evangelische Gesamtkirchengemeinde möchte in der Zeit vom 1. bis zum 21. Dezember einen lebendigen Adventskalender machen. Das heißt nicht nur in Schopfloch oder Oberiflingen oder Unteriflingen, sondern in allen drei Teilen und vielleicht auch in Dettlingen und Bittelbronn, dass man dort das eine oder andere Fenster gestalten kann und das miteinander an dem jeweiligen Abend anschaut. Wer da Interesse hat und sagt, das könnte ich mir vorstellen, finde ich gut, der darf sich gerne bei der Regina Kugler melden. die wird es dann auch ein bisschen organisieren. Ein bisschen, nee, sie wird es organisieren. Eine Bitte habe ich noch nachher, wenn das Nachspiel kommt, wenn wir einfach noch mal kurz Platz nehmen und uns auch das Nachspiel anhören. Vielen Dank. Und dann wollen wir miteinander das Segenslied singen, meine Hoffnung und meine Freude. Und dann wird Sven Franke uns den Segen zusprechen.
Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Amen.